Deutschlandradio Kultur. Lesart.
Wir haben in dieser Sendung viel über neue und radikale Ideen gesprochen, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich eine bessere Zukunft schaffen wollen. Nun aber fragen wir, wer könnte solche Politik umsetzen? Historisch, aber auch gegenwärtig bieten sich Populisten an. Also stark auftretende Männer und Frauen, die mit einfachen, verständlichen Reden die Unzufriedenen einsammeln. Über die Sehnsucht nach dem großen Mann, über die Geschichte eines Phantasmas, hat Michael Gamper geschrieben. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Hannover. Verrät der Titel schon Ihre Position, Phantasma? Ist der Mann, der große Mann, ein Kunstprodukt?
Ja, das ist sicher ganz wesentliches Statement, schon dieser Titel. Das geht davon aus, eben, dass Politik nicht nur eine Sache irgendwie der Throne, der Kabinette und der Parlamente ist, sondern dass es eben auch eine Sache der Wünsche und Hoffnungen aller ist und insbesondere eben auch eine der Wünsche und Hoffnungen der vielen Kleinen, die eben an den großen Mann glauben. Und insofern spielen eben solche Hoffnungen, Wünsche, Fantasien, Imaginationen eine ganz, ganz wesentliche Rolle für diese politische Geschichte, die ich hier zu erzählen versuche.
Warum war die Figur des großen Mannes ein so großes Thema im 19. Jahrhundert, im langen 19. Jahrhundert, wie Sie ja auch gesagt haben, sowohl die historische Figur, also die Nachbetrachtung, als auch die zeitgenössischen großen Männer, die zu solchen erklärt wurden? Warum waren die ein so großes Thema?
Da ist meine Antwort auf diese Frage ist, dass das ganz wesentlich mit der Französischen Revolution zusammenhängt. Die Französische Revolution hat in neuer Weise auch die Massen in die Geschichte gebracht. Und ich glaube, dass quasi die Republik, die Demokratie in Europa und die Geburt des großen Mannes im emphatischen Sinne so quasi gleich ursprünglich sind. Also dass der große Mann auch eine Antwort darauf ist, wie man diesen neuen Komplexitäten, diesen neuen Zumutungen auch in Anführungszeichen, die Massen darstellen, wie man denen begegnen kann. Und dazu gibt es natürlich auch noch zu sagen, dass der große Mann, so wie ich ihn beschreibe, dass es ein großer Mann auch spezifisch nochmal der westlichen Welt ist und dass es diese Geschichte quasi auch eine Spezialgeschichte der herausragenden Individuen in der Weltgeschichte ist. Und meine These ist es, dass sich seit der Französischen Revolution etwa bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts dieser große Mann vor allem in Kontexten auch nochmal des Idealismus, der ganz große Bedeutung gehabt hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu einer ganz, ganz wichtigen Idee geworden ist und auch zu einem politischen Konzept, das eine gewisse Durchschlagskraft gehabt hat.
Was ist das Besondere? Das Besondere ist ja wohl, dass der große Mann gemacht wird, aber auch sich selbst macht und nicht mehr wie der alte Monarch in Erbfolge seine Autorität genießt. Er kann also entstehen, er kann ein Aufsteiger sein und er lebt von der Kommunikation mit dem Volk.
Das ist genau ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also der große Mann, wie ich ihn beschreibe, ist nicht mehr Kraftgeburt, eine wichtige Persönlichkeit oder beherrscht die Staaten und Nationen, sondern er tut das aufgrund eigener Befähigungen, eigener Vermögen, eigener Leistungen. Und in diesem Fall eben, das ist natürlich Napoleon, ist als ein solcher Parvenu, russischen Kleinadel aufgestiegen ist zum mächtigsten Mann der Welt, ist ein solches sehr gutes Beispiel dafür. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Differenz, dass es nicht mehr die Tradition ist, sondern dass es eher, also wie das Max Weber formuliert hat, das Charisma ist, das solche Herrscher an der Macht hält.
Aber modern an ihm ist auch, dass er ein Produkt der Medien, der Propaganda ist, oder?
Genau, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade für Napoleon gilt das natürlich, dass er zugleich ein Subjekt und auch ein Objekt der Medien seiner Zeit gewesen ist. Also er ist einer, der die Medien gerade aufgrund eben seiner schwachen traditionellen Abstützung seiner Herrschaft darauf angewiesen gewesen ist, einen besonderen medialen Aufwand zu treiben, eine Bilderpolitik in Gang zu setzen, auch eine literarische Politik quasi in Gang zu setzen, wie man das bis dahin nicht gekannt hat. Er ist aber, und da würde ich auch großen Wert drauf legen, einer, der das zwar bis zu einem gewissen Grad orchestrieren kann mit Leuten aus seinem Umfeld, der aber immer auch Objekt dieser Medienpolitik dann gewesen ist, was dann natürlich dann vor allem auch für die Zeit gilt, in der er nicht mehr geherrscht hat und wo er auch nicht mehr lebt, also zum Beispiel für die Juli-Monarchie, wo er immer noch eine ganz, ganz große Rolle spielt und auch so quasi eine nachträgliche Geschichte dieses großen Mannes eben von Napoleon ganz, 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 ganz wichtig gewesen ist.
Napoleon zeigt es deutlich, der große Mann kann scheitern, auch an seinem Volk. Und das gesamte Konzept, so schreiben Sie auch, nutzt sich mit der Zahl ab, weil es viel zu viele große Männer gibt. Hinter scheitert er im Ersten Weltkrieg, weil man ihm da nicht mehr glaubt. Hinter kommt er wieder als Diktator. Es ist im Grunde dasselbe Spiel, dann ist es der pervertierte große Mann. Ich will noch auf etwas anderes hinaus. Sie schreiben auch über die großen Frauen und sagen, sie standen im Schatten, aber sie haben eine lange Liste aufzuzählen. Die großen Frauen, sind sie wirklich so unbedeutend?
Unbedeutend sind sie auf keinen Fall. Ich glaube, dass sie in einem ganz speziellen Weise zum großen Mann stehen. Und zwar hat es Thomas Abt im 18. Jahrhundert hat es so formuliert, und zwar bezogen auf Katharina die Große, dass er eben in einem Zeitalter nun leben würde, wo die Frauen großen Männern gleichen könnten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es immer diesen Zusammenhang der Ähnlichkeit geben kann, aber nie der Identität. Also eine große Frau kann nie ein großer Mann werden, und ich glaube gerade, dass diese jetzt in Bezug auf Gender, also auf das soziale Geschlecht, auf diese Schieflage und diese Asymmetrie dann besonders interessant auch nochmal ist, gerade eben also auch für das Konzept des großen Mannes, weil es zum einen eigenständige Typen dann von weiblicher Größe hervorbringt. Bestes Beispiel, glaube ich, wäre der Typus der Königin der Herzen, wie es Luise von Preußen, die 1810 sehr jung gestorben ist, verkörpert hat, die in besonderer Weise eine gefühlsmäßige Bindung auch von Kollektiven hat herstellen können, wie es dann später eben auch nochmal Elisabeth von Österreich, also Sissi, und auch Lady Di dann konnten. Also das ist, glaube ich, so ein Effekt dieser Ähnlichkeit, dass auf einem anderen Feld, also in nochmals viel stärkerer Weise, eine Gefühlspolitik von diesen Frauen betrieben werden kann, von diesen Typen. Dass aber auf der anderen Seite Frauenfiguren auch in besonderer Weise die Besonderheiten und Implikationen auch des Konzepts reflektieren können. Dass sie als an ihnen also durchgespielt werden kann, was gerade vielleicht auch die sonst unausgesprochenen Defizienzen des großen Mannes sind. Und das ist etwas, was dann vor allem auch in der Literatur passiert, in den Dramen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo eben zum Beispiel die Fragilität der Herrschaft von Charisma, von der Jungfrau von Orléans, also von Schiller, reflektiert wird. Oder wo eine eigentliche Dekonstruktion auch von Größe in Heinrich von Kleist Penthesilea geschieht. Also insofern sind Frauen, auch wenn sie eben also immer nur den großen Männern gleichen können, von besonderer quasi historiografischer, von besonderem historiografischem Interesse auch gerade für diese Figur.
Danke, Michael Gamper. Der Literaturwissenschaftler aus Hannover hat über die Geschichte eines politischen Phantasmas geschrieben, über den großen Mann, Wallstein Verlag Göttingen, 432 Seiten, 29,90 Euro.